Es ist 15 Uhr. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer öffentlichen Anhörung hier im Tourismusausschuss heute zum Thema resilienter Tourismus, Krisenprävention und Krisenmanagement. Wir haben folgende Sachverständige, folgende Gäste: Frau Melanie Gerhardt, Direktorin von der Tour Deutschland GmbH, herzlich willkommen. Wir haben Mirko Jakubowski, ich habe die Namen noch gar nicht geübt, aber ich gebe mir Mühe, alles richtig auszusprechen. Herr Jakubowski, Director Operations A3M Global Monitoring GmbH, herzlich willkommen. Wir haben Dr. Marcel Klinge heute zu Gast, Vorstand und Sprecher der Denkfabrik Zukunft der Gastwelt. Schön, dass Sie da sind. Wir haben Norbert Kunz, den Geschäftsführer vom Deutschen Tourismusverband. Herzlich willkommen. Wir haben Christian Lindner zu Gast von den Private Hotel Villa Aurora. Und digital ist uns heute zugeschaltet die Sachverständige Frau Professor Dr. Dagmar Lund-Durlacher von CENAT, dem Zentrum für nachhaltigen Tourismus. Herzlich willkommen auch Ihnen am Bildschirm. Die Damen und Herren Sachverständigen haben sich darauf verständigt, dass wir zwei Fragerunden a 6 Minuten durchführen. Das heißt, jede Fraktion hat 6 Minuten Zeit, Ihnen die Fragen zu stellen. Und Sie müssen auch in diesem Zeitraum dann diese Fragen beantworten. Und damit Sie den Überblick über die Zeit nicht verlieren, können Sie sich oben am Bildschirm orientieren. Da läuft die Uhr nämlich rückwärts runter. So, und es beginnt die SPD-Fraktion. Frau Werner, bitte sehr.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, dass Sie alle da sind und uns auch die Berichte zugesendet haben. Meine ersten Fragen richten sich an Christian Lindner aus dem Ahrtal. Die Katastrophe, die Flutkatastrophe liegt ja jetzt schon 3 Jahre zurück. Ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Deswegen würde mich auch noch mal interessieren, welche Hürden Sie hatten. Sie haben selber ein Hotel. Sie sind aber auch von der Ahrtal Tourismus, also von der Marketingagentur von vor Ort. Welche Hürden hatten Sie als Unternehmer beim Wieder- bzw. Neuaufbau von Ihrem eigenen Betrieb? Was sind Ihre Erwartungen? Es ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen, man hat vielleicht schon ein paar Erfahrungen sammeln können. Ihre Erwartungen an uns als Regierung bzw. Bundestag und aber auch an die Länder für eine kurz- und langfristige Perspektive im Ahrtal. Und wenn noch ein bisschen Zeit ist, können Sie vielleicht ja noch was zu der Kampagne We Are Open sagen, die ich finde sehr erfolgreich, zumindest von außen wirkt.
Drücken. Ja, ich bin neu hier, trotz meinem Namen. Vielen Dank, Frau Werner. Ja, die größten Hürden für uns als Unternehmer, als Hotel, wir sind 30 Meter von der A weg, also eigentlich erste und beste Lage in Bad 9a. Und dementsprechend, einige waren ja auch vor Ort aus dem Bundestag, haben sich das angeschaut, waren auch einige bei uns im Haus. Ja, es ist alles zerstört worden von der kompletten Infrastruktur, was ein Hotel ausmacht. Und es ist schwierig in dieser Zeit, diese Fragen zu beantworten. Es gibt nämlich sehr, sehr viele Hürden und es war sehr, sehr schwierig, überhaupt Mut zu fassen, um wieder aufzubauen. Und das, was auf dem Weg, wo wir jetzt heute sind, und wir sind ja 3 Jahre später als Betrieb auch immer noch nicht fertig, waren tatsächlich bürokratische Hürden. Das waren Hürden mit Auflagen, mit neuen Auflagen, die uns fast erschlagen haben, weil wir waren ein Betrieb, der gelaufen ist, der war erlaubt. Und nach dieser Katastrophe mit einigen Neuerungen mussten wir sämtlichen Brandschutz neu situieren und so weiter und so fort. Und das alles ohne Unterstützung tatsächlich. Das ist sicherlich nach wie vor heute noch die Hürde und die wird uns auch noch ein paar Jahre begleiten, weil dadurch zusätzliche Investitionen nötig waren, die auch wiederum nicht gefördert wurden durch Fonds, durch Kredite der ISB oder KfW etc. Das ist sicherlich die größte Aufgabe. Wie können Sie uns nach wie vor unterstützen? Sie müssen dranbleiben. Sie dürfen uns nicht vergessen. Man muss nach wie vor den Blick ins Ahrtal werfen. Wir sind eine Region, sind 50 Kilometer am Stück zerstört worden, was eine Infrastruktur angeht, was eine touristische, aber auch eine bürgerliche Infrastruktur angeht. Und das dauert einfach unfassbar lange, das Ganze zu bewältigen. Und da sind tatsächlich auch wieder die größten Hürden die Bürokratie. Denn man wird eben behandelt, die Bürokratie ist da, es muss alles europaweit ausgeschrieben werden, egal ob, und das trifft dann eben auch die Kommunen, das trifft da den Wiederaufbau, das trifft den Hochwasserschutz und so weiter und so fort. Das sind einfach lange, lange Wege. Und 3 Jahre, sagt man vielleicht auf der einen Seite, ja, ist ja gar nicht so lang, das geht ja alles relativ schnell, aber das geht nicht schnell, wenn Sie vor Ort sind und mittendrin sitzen. Das dauert einfach alles viel, viel zu lange. Wir haben 3 Jahre später und es gibt jetzt die ersten Ingenieurentwürfe für einen funktionierenden Hochwasserschutz und das nur für die Stadt Bad Neuenahr so wirklich. Jetzt können wir uns mal ausrechnen, wie lange es dauern wird, bis man da mal in die Umsetzung kommt. Und das dauert einfach viel zu lange. Da muss es Gesetze geben, die genau bei solchen Katastrophen auch wirken und vieles, vieles vereinfacht, ohne jetzt ins Detail zu gehen. We are open. Eine Kampagne, die wir gestartet haben von der DMO, vom Ahrtal Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V. Das Ganze ist entstanden auch in einem Prozess. Wir haben ein nachhaltiges Tourismuskonzept 2025 gestartet und das überlegt zu machen im Dezember 2021. Also eigentlich noch sehr, sehr jung, weil wir uns sehr, sehr jung nach der Katastrophe, weil wir gedacht haben, ja, irgendwie müssen wir ja mal in die Zukunft denken. Man denkt ja erstmal vielleicht an Kindergärten, dass überhaupt wieder Strom, Wasser, Heizung kommt und so weiter und so fort. Und uns war aber relativ schnell klar, wir müssen was tun für den Tourismus, denn die Region lebt von dem Tourismus. Das ist einfach so. Und in diesem Zuge, ein paar Monate später, ist dann diese Kampagne We Are Open entstanden, weil man eben nicht warten kann, wieder zu werben, bis alles schick ist. Das funktioniert nicht. Dann ist die Region tot und dann sind die touristischen Player, auch nicht mehr da, die quasi nicht betroffen waren. Denn um die geht es auch. Die müssen auch weiterleben. Und ohne Infrastruktur geht es einfach nicht. Und We Are Open haben wir entworfen, um einfach eine Aufmerksamkeit zu bekommen, dass man ins Ahrtal kommt, obwohl es noch nicht schön ist. We Are Open, wir freuen uns über, wir sind lange noch nicht fertig, aber freuen uns über euren Besuch. Und das Ganze hat eben auch ein tolles Innenmarketing gehabt. Das heißt, die Winzer haben mitgemacht, die Einzelhändler haben mitgemacht, die Hoteliers haben mitgemacht, die Handwerker haben mitgemacht. Also es gab ein tolles Miteinander, was es in dieser Form vorher sicherlich noch nicht gab. Und die Kampagne werden wir aber auch leider wahrscheinlich noch ein paar Jahre weiterführen müssen, weil es eben viel zu lange dauert.
Ja, vielen Dank, Herr Lindner. Und für die Union fragt Michael Dohnt.
Ja, vielen Dank und auch von mir ein herzliches Willkommen heute. Ich hätte eine Frage an Herrn Jakubowski. Sie betreiben mit Ihrer Firma A3M Global Monitoring tolle Frühwarninformations- und Kommunikationssysteme für ein professionelles, effektives und auch schnelles Krisenmanagement. Wir haben uns das mal angeschaut und zu Ihren Nutzern dieses webbasierten Global Monitoring Tools zählen große Reiseanbieter in Deutschland, aber auch eine Vielzahl von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und in Ihrer Stellungnahme für diese Anhörung schreiben Sie, dass Studien zufolge, und jetzt zitiere ich Sie, der Großteil derjenigen Reiseveranstalter, die objektiv nicht auf Krisen vorbereitet sind, subjektiv davon überzeugt sind, sie seien gut auf Krisen vorbereitet. Und Sie unterstellen oder sagen, dass vor allem kleinere Anbieter auf Systeme solche verzichten und dann als Trittbrettfahrer, wie Sie schreiben, darauf zu hoffen, dass die größeren Reiseveranstalter die Kunden auch der Kleinen dann sicher auch nicht im Stich lassen. Also in Notsituationen mit ihrer großen Macht vor Ort, vor allem dann auch die der Kleinanbieter mit ausfliegen oder nach Hause bringen im Ausland. Sehen Sie hier den politischen Handlungsbedarf oder kann und muss das die Branche womöglich selber in die Hand nehmen und regeln? Und zusätzlich noch die Frage, wünschen Sie sich aus Ihrer Erfahrung und Beobachtung Änderungen bei den Regelungen zum Reisesicherungsfonds?
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich fange mal hinten an mit dem Reisesicherungsfonds. Mein ehemaliger Arbeitgeber war Thomas Cook. Und das war letztendlich, wie wir alle wissen, im Jahre 2019 so ungefähr die größte Krise, die man sich im Tourismus vorstellen konnte, bis dann Corona kam. Aus eigener Erfahrung, dabei muss ich sagen, mein letzter Arbeitstag bei Thomas Cook war 7 Wochen vor der Insolvenz. Ich habe sie nicht persönlich mitgemacht, aber ich kannte natürlich sehr viele Leute, hat gezeigt, dass die damalige Insolvenzabsicherung einfach vollkommen unzureichend war, insbesondere mit dieser Deckelung der 110 Millionen, die wirklich dazu geführt hat, dass sich extreme unschöne Szenen abgespielt haben, die Leute aus dem Hotel entsprechend rausgeschmissen worden sind von den Hoteliers und auch das Thema der Erstattung zu einer Verunsicherung geführt hat, die gesamte Branche betroffen hat und letztendlich auch dem Image der Pauschalreise nachträglich geschadet hat. Man hat darauf aus meiner Sicht sehr, sehr gut reagiert. Der Reisesicherungsfonds ist entsprechend ins Leben gerufen worden. Und wenn wir uns jetzt angucken, knapp fünf Jahre nach Thomas Cook hatten wir die zweitgrößte Insolvenz in der Pauschaltouristik mit FTI. Und wenn wir sehen, wie gut das abgewickelt wurde letztendlich, wie wenig wirklich Fälle es gab, wo wirklich Kunden komplett verunsichert waren, die aus ihrem Hotel rausgeschmissen worden sind. Die gab es natürlich, weil der ein oder andere Hotelier im Sinne eines Pavlovschen Hundes gesagt hat, oh Gott, da ist wieder keiner, der mich zahlt, schmeiße ich die erstmal raus und versuche das nochmal zu machen. Aber im Nachgang sehen wir, dass zum einen das gesamte Thema Kundengeldabsicherung funktioniert. Es ist nur eine Frage der Zeit, aber die Message ist ganz klar im Vertrieb, du hast eine Pauschalreise gebucht, du bist abgesichert und damit bekommst du das Geld zurück. Auf der anderen Seite hat auch die Repatriierung ganz hervorragend geklappt. Auch im Rahmen des DRV mit der DRV Service GmbH, die dann quasi mit den größeren Veranstaltern entsprechend sich die Zielgebiete aufgeteilt hat. Das war bei Thomas Cook auch so. Nur der Prozess, dahin zu kommen, hat deutlich länger gedauert. Sprich, ich sehe in der aktuellen Situation kein grundlegendes Modifikationsbedarf im Punkto Reisesicherungs DRSF, weil er nun mal funktioniert hat. Das Thema der Absicherung von Einzelleistungen ist eine andere Geschichte. Da ist sicherlich noch mal drüber nachzudenken und auch Herr Ebel von der TUI hat sich ja auch in den letzten Tagen darüber ausgesprochen, ob man nicht in irgendeiner Art und Weise auch dahin gehen sollte, Einzelleistungen zukünftig auch im Rahmen des Sicherungsfonds, in welcher Art und Weise, das ist eine Diskussion, die man führen muss, entsprechend abzusichern. Also das quasi zu Ihrer letzten Frage. Die Frage vorher ist, ich glaube, wir sind in der Touristik ganz gut vorbereitet auf eine Krise. Insbesondere die großen Veranstalter, und Frau Gerhardt sitzt neben mir quasi auch als Vertreterin der Touristik, aber auch die anderen Veranstalter wie eine TUI und ich könnte viele nennen, nehmen das Thema sehr, sehr ernst, bereiten sich vor, besprechen das auch in DRV-Gremien, wie man entsprechend Dinge optimieren kann. Von daher, große Veranstalter sind sehr gut vorbereitet. Aber, und jetzt kommt der Punkt, der Kunde bucht eine Pauschalreise. Damit hat er den Anspruch auf ein Sicherungspaket. Und wenn er nun bei einem großen Veranstalter bucht, bekommt er schlussendlich ein anderes Sicherungspaket, als wenn er bei einem Veranstalter bucht, der vielleicht nur 15, 20, 25, 30 Mitarbeiter hat. Weil dort gibt es schlichtweg nicht diese dedicated resources, wie es so schön heißt, die das Thema Krisenmanagement wirklich vollumfänglich im Vorfeld mal durchdenken, proben, und letztendlich für den Kunden auch stark erlebbar machen. Also ich sehe hier durchaus einen Handlungsbedarf im Sinne von, ich sag mal, einer Mindestverpflichtung, einem Code of Conduct oder auch einer stärkeren Regulierung, sodass der Kunde am Ende weiß, wenn ich eine Pauschalreise buche, dann ist nicht nur der Reisepreis abgesichert, sondern dann weiß ich auch, dass ich von meinem Veranstalter nicht nur einen rechtlichen, dass der nicht nur rechtlich verpflichtet ist, mir in der Krise zu helfen, sondern dass er auch das Ganze kann und das Ganze auch geprüft wird.
Vielen Dank, Herr Jakubowski. Und das Wort haben jetzt die Grünen und es fragt Stefan Schmidt.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Fragen richten sich in dieser ersten Runde an Frau Professor Lund-Durlacher. Die erste Frage, wie bewerten Sie grundsätzlich die Auseinandersetzung in der Wissenschaft mit den Themen Krisenprävention und Krisenmanagement, insbesondere in Bezug auf den Umgang mit klimabedingten Krisen. Wie stark wird also an diesen Themen geforscht einerseits? Und die andere Frage, Sie haben in Ihrer Stellungnahme an uns geschrieben, für die Krisenprävention und Krisenbewältigung im Tourismus braucht es zuverlässige aktuelle Daten und Indikatoren. Nur damit können fundierte Entscheidungen getroffen, die Auswirkungen eines Krisenereignisses vorhergesagt und überwacht werden. Ich würde gerne wissen, wie es denn um diese Daten, um diese Indikatoren steht. Gibt es die schon? Können Sie da vielleicht an einem Beispiel, an einer Krise zeigen, an welchen Stellen wir noch Nachholbedarf im Bereich von Daten und Indikatoren haben?
Frau Lund-Durlacher, bitte sehr. Wir hören Sie nicht. Sie müssen Ihr Mikrofon anschalten.
Entschuldigung, das ist der klassische Fehler. Ich beziehe mich zuerst auf die zweite Frage mit den Daten und Indikatoren. Ja, es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir solche Frühwarnsysteme, Datenindikatoren haben, um diese Krisenereignisse auch wirklich vorhersagen, besser vorhersagen zu können. Vorhersagen lassen sie sich ja leider nicht wirklich. Aber es gibt diverse Frühwarnsysteme. Zum Beispiel wird daran gearbeitet, Krisenfrühwarnsysteme zu entwickeln, gerade im Bereich des Bergsports, ja, um Steinschläge zum Beispiel vorauszusagen, Abschwemmungen und so weiter, die ja wirklich auch eine Bedrohung für die Gesundheit der Menschen darstellt, also der Touristen. Und hier wird derzeit doch sehr viel geforscht, um solche Ereignisse auch besser vorhersagen zu können. Ein klassisches Vorhersagesystem sind die Lawinenwarndienste, die ja sehr erfolgreich, wenn sie befolgt werden, auch eingesetzt werden. Also an solchen Systemen müssen wir weiter arbeiten, um so unvorhersehbare Ereignisse besser vorhersagen zu können. Es ist ein ganz wesentlicher Faktor in der Krisenprävention, um eben auch Schaden abzuwenden. Bezüglich Klimadaten gibt es natürlich auch sehr viele, die vorhanden sind. Prognosen, das ist, was uns interessiert, sind ja auch immer Vorhersagen, ja, um eventuelle Ereignisse besser vorhersagen zu können. Hitzetage, Lawinenabgänge und. Das wären eben solche Ereignisse, die man versucht, immer besser auch vorhersagen zu können und sich darauf einstellen zu können. Und das ist eben ganz wichtig, dass man diese Daten dann in Krisenpräventionssysteme einbaut. So wie ich überhaupt finde, dass Krisenprävention eine der Hauptaufgaben ist in den Destinationen, um, wie gesagt, dann auch sehr schnell und sehr rasch reagieren zu können und dann vielleicht auch die Wiederbelebung des Tourismus rascher vorhersagen zu können, wenn nämlich solche Reaktionsmechanismen schon vorab eben überlegt werden, wenn noch Zeit zur Verfügung ist. Die zweite Frage, können Sie die ganz kurz noch einmal wiederholen, bitte? Oder die erste, besser gesagt, Ihre erste.
Ja, gerne. Die Frage war, wie stark an den Themen Krisenprävention und Krisenmanagement insbesondere im Hinblick auf Klima geforscht wird. Also wie viel Forschung da momentan
ist. Ja, wie gesagt, das Thema Krisenmanagement war ja etwas unterbelichtet in der Forschung bis zur Corona-Pandemie, muss man sagen. Seither beschäftigt man sich doch sehr stark mit den Themen von Krisenprävention und auch Krisenmanagement. Bezüglich Klimawandel wird versucht, eben schon auch Risikoanalysen durchzuführen für die einzelnen Destinationen. Das ist ja auch sehr lokal und regional. Also Regionen sind sehr unterschiedlich vulnerabel, was Klimaänderungen und den Klimawandel betrifft und auch Klimarisiken betrifft. Das heißt, man müsste hier noch viel mehr auf diese regionale Ebene Bezug nehmen. Und das erfolgt natürlich meiner Meinung nach auch noch zu wenig. Es gibt zunehmend nicht Destination, es erfolgt meistens auf Landesebene, dass wirklich versucht wird, hier Risikoanalysen durchzuführen und sich mit Anpassungsmaßnahmen zu beschäftigen. Das ist im zunehmend begriffen. Wir machen ganz aktuell jetzt eine Anpassungsstudie für das Land Brandenburg. Das Land Niedersachsen hat da hier schon sehr gute Vorarbeit geleistet. Aber wie gesagt, Klimawandel ist eben auch sehr, oder Klimarisiken bestehen sehr regional. Und das ist das Problem, dass man hier auch auf regionaler Ebene oder Destinationsebene ansetzen muss.
Ja, vielen Dank, Frau Lund-Durlacher. Und ich gebe das Wort der FDP-Fraktion und Tim Wagner stellt seine Fragen.
Ja, die geht Richtung Dr. Marcel Klinge. Es sind zwei Fragen konkret, weil Sie das Thema Resilienz ein bisschen von einem anderen Gesichtspunkt her uns unterbreitet haben, nämlich aus den täglichen Herausforderungen. Einmal Thema Arbeitskräfte und Thema Digitalisierung. Wir wissen alle, dass die durchschnittliche Arbeitszeit in Deutschland gerade sinkt und das rapide. Das sind ja auch Trends, die wir verfolgen, aber Sie fordern unter anderem flexible Arbeitszeiten durch Vertrauensarbeitszeit und Halbjahresarbeitszeitkonten. In Verbindung mit, dass Sie uns sagen, dass wir unser deutsches Arbeitszeitgesetz an die EU-Richtlinien anpassen sollen, in dem Sinne, dass wir die 48 Stunden maximale Wochenarbeitszeit flexibler gestalten sollen. Da mal bei dem Punkt, vielleicht haben Sie mal ein paar konkrete Auswirkungen, die Sie davon erwarten, wo Sie was sagen können, oder spezieller gesagt, vielleicht haben Sie auch mal ein, zwei gute Beispiele, wo Sie sagen, wo das aktuelle Arbeitszeitgesetz uns eher behindert bei touristischen Maßnahmen. Ich frage jetzt nicht nur Münchner Oktoberfest. Und wo die neue Rechtslage, wenn wir das so anpassen, wie Sie uns das vorschlagen, uns dort Möglichkeiten eröffnet. Und die zweite Sache zum Thema Digitalisierung und Automatisierung. Welche Maßnahmen können wir jetzt konkret beitragen, um die von Ihnen geforderte Digitalisierung und Automatisierung zu fördern bei Unternehmen zu erleichtern? Und wo ist es vielleicht auch eher ein industrielles oder unternehmerisches Risiko, wo eher die Unternehmen gefragt sind?
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darauf gefreut, so eine Ausschusssitzung mal von der anderen Seite mitgestalten zu können. Vielen Dank auch für die Frage, Herr Abgeordneter Wagner. Ich finde es sehr gut, dass das Thema Resilienz der Ausschuss jetzt so prominent aufgreift. Aus unserer Sicht, aus Sicht der Denkfabrik, ist die größte Stellschraube beim Thema Resilienz die Frage, wie wir zukünftig als Branche, als Dienstleistungssektor Mitarbeiter neu für unsere Industrie gewinnen und eben auch Mitarbeiter halten. Das ist die entscheidende Frage, weil am Ende des Tages ein People-Business ohne People eben nicht funktioniert. Und vielleicht haben wir in 10 Jahren in der Automobilindustrie vollautomatisierte Fabriken. Ich hoffe nicht, dass wir das in der Hospitality, in der Gastwelt bekommen, weil ich oder wir finden, dass das Thema Gastlichkeit, Gastgebertum und Gastfreundschaftlichkeit immer auch mit menschlichem Miteinander verbunden ist. Und das ist vielleicht auch eine der großen Stärken auch der Gastgeberinnen und Gastgeber in Deutschland ist. Deswegen wird die Frage, wie wir Mitarbeiter halten und gewinnen, sehr, sehr entscheidend sein. Mit Blick auf Ihre Frage würde ich gerne zwischen kurzfristigen und längerfristigen Maßnahmen unterscheiden. Wir haben kurzfristig aktuell die Situation, dass wir schon Menschen fehlen, dass Arbeitskräfte fehlen, insbesondere Fachkräfte fehlen. Das wird Sie jetzt nicht verwundern. Wir haben interessanterweise die etwas schizophrene Situation, dass wir gesamtvolkswirtschaftlich eigentlich noch ausreichend Menschen haben, die arbeiten. Wir haben ja, glaube ich, einen All-Time-High beim Thema Erwerbstätigkeit in Deutschland, sind jedenfalls sehr, sehr gut. Wir haben große Arbeitsmarktgruppen, die interessant wären, auch für uns, um da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu rekrutieren. Stichwort auch Arbeitslose, 3 Millionen. Wir haben 2,8 Millionen junge Menschen ohne Berufsausbildung, denen man auch eine Perspektive unbedingt geben muss. Sehr, sehr wichtig. Und wir haben, wie Sie wissen, eine sehr, sehr hohe Teilzeitquote. Auch da ist natürlich ein ganz, ganz spannendes Potenzial für uns, insbesondere weil dort sehr, sehr viele gut qualifizierte, bestens ausgebildete Frauen sind. Und das ist jetzt die Frage, wie können wir diese Potenziale für uns erschließen? Wie können wir als Tourismuswirtschaft, als erweiterte Tourismuswirtschaft hier attraktiv sein? Warum ist es so wichtig? Wir können, das wissen Sie, dann natürlich, wenn Mitarbeiter fehlen, einfach weniger Veranstaltungen, weniger Events durchführen. Die Schließtage werden immer länger. Das ist insbesondere ein Problem im ländlichen Raum. Da machen wir uns große Sorgen, dass hier auch wirklich Strukturen dauerhaft wegbrechen in ganz Deutschland. Das ist eine große Herausforderung. Und wir haben das Problem, je weniger Mitarbeiter da sind und die Arbeit gleich bleibt, dass natürlich wir auch die Mitarbeiter im System immer stärker belasten und sozusagen wir uns auch in einer Abwärtsspirale befinden, wenn wir das nicht ändern. So, was kann man kurzfristig machen? Wir glauben, dass wir vor allem schauen müssen, dass wir jetzt sehr schnell aus den Gruppen, die ich genannt habe, im Arbeitsmarkt Menschen gewinnen müssen und auch dafür sorgen müssen, dass im Bereich der Teilzeit mehr Menschen sagen, das ist interessant und gut, auch mich stärker noch aber am Arbeitsmarkt zu betätigen. Wir setzen hier auf freiwillige Maßnahmen, also auf Unterstützung, auf Dinge, die es attraktiv machen zu arbeiten und weniger auf Sanktionen. Deswegen haben wir auch unter anderem vorgeschlagen, dass Überstunden bei Vollzeitbeschäftigung steuerfrei gestellt werden können. Die eine oder andere Fraktion in diesem Raum hat ja ähnliche Ideen gehabt. Wir halten das für sehr, sehr sinnvoll, hier einfach einen positiven Anreiz zu setzen und niemanden zu bestrafen. Jetzt ist immer die Frage, was ist Vollzeit? Wir schlagen vor 36 Stunden. Warum? In einer jüngsten Untersuchung des Fraunhofer Instituts für Arbeits- und für Arbeitsmarktforschung haben wir rausbekommen oder haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler rausbekommen, dass die durchschnittliche Wunscharbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigung in Deutschland 32,8 Stunden beträgt. Hat mich verwundert. Man könnte auch sagen, dass die Vier-Tage-Woche in den Köpfen schon längst angekommen ist. Und deswegen sagen wir, vielleicht ist 36 Stunden eine gute Debatte, aber am Ende des Tages kommt es nicht auf die genaue Stundenzahl an, sondern dass wir einen positiven Anreiz setzen, dass Menschen vielleicht auch länger arbeiten. Dazu sind in der Tat auch flexible Arbeitszeiten notwendig. Wir haben ein stark geprägtes Saisongeschäft. Da können Sie nicht immer nach 8 bzw. 10 Stunden Feierabend machen. Unser Eindruck ist, und das bekommen wir auch als Feedback aus dem Markt, dass viele Menschen, gerade in Teilzeit Alleinbeschäftigte, durchaus es gut finden, wenn sie vielleicht noch mal 2 Stunden dranhängen, aber am nächsten Tag sich nicht um eine Kinderbetreuung kümmern müssen. Und wir wissen, dass die Kindergärten auch am Limit sind. Die Kommunen kommen nicht hinterher mit den Kindergartenplätzen. Also in einem Markt, der sich stärker als Arbeitnehmermarkt präsentiert, glaube ich, muss man gar nicht mehr so stark schützen, sondern sollte hier mehr Flexibilität geben. Und der EU-Rahmen gibt ja hier auch einen sehr, sehr schönen Rahmen vor. Zum Thema Digitalisierung kann ich nur sagen, dass da für uns die Zukunft drin ist. Fraunhofer geht davon aus, dass in der Hotellerie 70% aller Prozesse digitalisiert werden können. Das heißt, dass Mitarbeiter da eingesetzt werden können, wo sie am wertvollsten sind, nämlich direkt am Gast.
Für die AfD-Fraktion fragt Sebastian Münzenmeier.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, meine Frage geht also die erste an Sie, Herr Jakubowski. Sie haben eben ja schon mal ausgeführt, so ein bisschen, dass die Großen deutlich besser aufgestellt sind, dass bei Kleineren im Bereich Krisenmanagement noch ein bisschen was zu tun ist, dass so ein Code of Conduct eine Möglichkeit wäre, wie man da rangeht. Da hätte ich jetzt 2 Fragen dazu. Zum einen, könnte das nicht dazu führen, dass man wesentlich oder viele Kleinere so ein bisschen aus dem Markt drängt und dass dann wenige Big Player übrig bleiben und dann natürlich auch eine andere Preisgestaltung stattfindet, sodass es für den Kunden letztendlich vielleicht sogar teurer wird? Das würde mich interessieren. Und vielleicht haben Sie noch ein Beispiel oder eine Idee, wenn Sie sagen, ja, wir brauchen eine Kooperation, haben Sie auch schriftlich eingereicht, dass mehr Kooperation zwischen größeren und kleineren stattfindet. Wie könnte sowas aussehen? Gibt es da irgendwie einen Weg oder haben Sie da eine Idee, wie man das machen könnte, ohne dass man jetzt eine von diesen beiden Seiten irgendwie überlastet, sodass nur die Großen ran müssen oder dass die Kleinen sagen, wir können es gar nicht leisten? Und als letztes noch eine Frage an Frau Gerhardt. Sie haben ja gesagt, die DETO hat ja so ein vollautomatisiertes digitales Frühwarnsystem. Oder Sie haben es nicht gesagt, Sie haben es uns schriftlich mitgeteilt. Und vielleicht könnten wir jetzt gerade im Rahmen der EM, die ja stattfindet, könnten Sie uns noch mal ein bisschen was erzählen, wie das zum Beispiel wäre jetzt bei Fanausschreitungen beim Fußball oder bei irgendwelchen terroristischen Warnungen, die ja leider auch immer mal wieder vorkommen. Wie sieht es damit aus? Dankeschön.
Ja, gerne. Was das Thema Code of Conduct anbetrifft, so muss ein Code of Conduct natürlich differenzieren nach Veranstaltergröße. Ich kann einem kleineren Veranstalter nicht dasselbe abfordern wie einem großen Veranstalter, weil das wären prohibitiv hohe Kosten, die schlichtweg dazu führen, dass ich jemanden aus dem Markt dränge. Darum geht es nicht. Es geht schlichtweg darum zu sagen, dass es Mindestkriterien gibt, wie man in der Krise zu agieren hat. Das heißt, es gibt sowas wie Krisenrollen, Krisenablaufpläne, es gibt vorgefertigte Kommunikation und Standards. Frau Lund hat es vorhin schon gesagt, das Thema Krisenprävention ist im Rahmen von Krisenmanagement eigentlich der wichtigere Teil, weil dann loszulegen, wenn die Krise stattfindet, dann ist es zu spät, sondern es geht schlichtweg darum, dass Veranstalter nach ihrer Größe unterschiedliche Regelungen befolgen müssen. Und ich denke, das wird zur Folge haben, dass eben nicht das passiert, was Sie eben gesagt haben. Das zweite, Kooperation von Veranstaltern, das findet ja momentan sehr stark über den DRV statt. Also insbesondere über den auch Krisen- und Sicherheitsausschuss des DRVs. Das ist ein Gremium, was sehr gut funktioniert und wo auch die Großen den Kleineren gerne unter die Arme greifen. Was ich teilweise für problematisch halte, ist zu sagen, wenn ich ein Problem habe, dann hole ich mir die Großen rein, dann lösen die mir mein Problem. Das bedeutet immer Koordinationsthemen, Reibungsthemen. In der Zeit hätte man dem Kunden auch schon ein Stück weit anders helfen können. Also ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass auch kleine Veranstalter besser aufgestellt sind.
So, okay, dann mache ich weiter.
Und zwar haben wir ein vollautomatisiertes Warnsystem. Dort fließen verschiedene Warnsysteme hinein. Dort fließt unter anderem das A3M-System rein, Crisis 24, auch Mac Security. Und wir haben auch eine 360-Grad-Medienbeobachtung. Die haben wir dann komplett in der gesamten Rewe Group. All diese Punkte und politische Beobachtungsgremien, die dort ihre Statements abgeben, die wir abfragen, und all das fließt in ein wirklich vollautomatisiertes Frühwarnsystem. Wir haben alle Gäste über dieses System im Blick. Wir haben natürlich jetzt gerade zu Fußball-EM Gäste aus den Niederlanden, Gäste aus Österreich, Gäste aus England und aus Schottland in München. Also das heißt, natürlich haben wir dort auch verstärkte Informationspflichten, auch für diese Gäste. Und all das steuern wir quasi aus diesem Informationssystem komplett abgerundet. Also das heißt, auch ein zusätzliches Informationssystem, speziell jetzt für die Olympischen Spiele quasi in Paris und jetzt auch für die EM. Und speziell dafür haben wir auch eigene Module nochmal erstellen lassen.
So, und für die Gruppe Die Linke fragt Ina Ladendorf.
Ja, vielen Dank auch, dass Sie hier sind heute. Auch an Frau Gerhardt würde ich jetzt gerade anknüpfen, auch an dieses Frühwarnsystem. Vielleicht können Sie noch mal sagen, Sie haben ja jetzt gesagt, speziell zu bestimmten Veranstaltungen, sozusagen wie flächendeckend ist das, könnte man das noch ausweiten, sozusagen über dieses System hinaus. Und genau, zweite Frage stelle ich danach.
Okay, dann schieße ich mal los. Also absolut kann man das System ausweiten und deswegen finde ich auch gut, dass wir heute hier sind und deswegen fand ich auch den Vortrag von Ihnen relativ in digitaler Form sehr gut. Die Kollegin hat das sehr schön gesagt. Sie haben gesagt, oftmals sind das Ereignisse, die lokal und regional abgegrenzt sind. Alle Großereignisse, große Krisensituationen decken wir mit den gängigen Frühwarnsystemen ab. Die werden angeschlossen an KI-Systeme. Und eigentlich, wenn Sie mich mal in Frankfurt besuchen kommen würden, in der Zentrale würden wir Ihnen das vielleicht auch noch mal vorstellen. Wir haben dahintergelegte Informationssysteme, SMS-Systeme. Aber es kommt ja auf das Kleine an. Das darf man nicht verkennen. Wenn man das Unwetter in Dubai sieht, ja, alle Frühwarnsysteme haben irgendwann zum Zeitpunkt X gesagt, es ist eine Entwarnung. Aber die Krise fing dann erst mal an, weil die Mitarbeiter, die in Dubai wohnen, die vielleicht für die Fluggesellschaften arbeiten, so weit außerhalb wohnen und gar nicht mehr den Airport erreicht haben. Das heißt, alle Warnsysteme haben gesagt, wir sind eigentlich grün. Aber grün waren wir nicht. Deswegen hat man dort 55.000 gestrandete Gäste am Drehkreuz Dubai gehabt und weltweit waren alle Destinationen betroffen. Und genau auf solche Dinge müssen wir achten. Und da finde ich, Griechenland ist der absolute Vorreiter. Also ich bin wirklich nach der Corona-Pandemie Fan von Griechenland geworden. Ich muss das wirklich ehrlicherweise sagen. Griechenland hat verschiedene regionale Frühwarnsysteme. Genau das, was Sie ansprechen, deswegen beobachte ich auch bei Ihnen, Herr Lindner, das Achtal, weil genau das ist nämlich der Weg, dass man digitale Anwendungen an sehr, sehr große, umfangreiche Systeme anwendet, damit man dann wirklich in dem Fall relativ schnell und relativ regional reagieren kann und alle Akteure, damit meine ich auch die Leistungsträger, die Hotelbetriebe, zeitgleich informiert sind. Und das finde ich, das ist die Zukunft. Und daran müssen wir arbeiten, dass wir das hinbekommen. Und deswegen fand ich Ihren Vortrag sehr gut. Dankeschön. Und danke, dass ich hier sein kann.
Wenn ich anknüpfen darf, sozusagen, wer wäre denn Träger eines solchen Systems? Also wir sprechen ja hier sozusagen mögliche Angebote vom Bund, von Ländern. Sie haben ja sozusagen aus Ihrer Gruppe heraus dieses Angebot. Wie würde aus Ihrer Sicht eine Trägerschaft sich darstellen?
Also die griechischen Behörden haben ja eine sogenannte Klimasteuer eingeführt und haben dann auch für diese Klimasteuer ein oder zwei Projekte damit angegliedert, weil sie Partner suchen aus der Touristikbranche, die mit den griechischen Regionen zusammenarbeiten. Und genau das, finde ich, ist auch der richtige Weg. Das heißt, dass man Fördergelder dafür nutzt, solche Frühwarnsysteme zu modifizieren. Und vielleicht können Sie sich das aus der Wissenschaft noch mal anschauen. Vielleicht kann man auch hierdurch auch die Kontakte noch mal vertiefen und verknüpfen, weil sowas, finde ich, sehr, sehr wichtig. Und manchmal, finde ich, kann man aus den Ländern, also auch aus Italien, vielleicht das ein oder andere für Deutschland mitnehmen oder auch von den Griechen. Und man kann sich das nochmal anschauen. Man kann schauen, was habe ich denn hier in Deutschland für meine Region und was bietet mir vielleicht noch eine andere Region?
genau, jetzt haben Sie schon meine Frage. Also sozusagen, das wäre meine nächste Frage gewesen, was man sozusagen übernehmen kann nach Deutschland aus anderen Regionen. Aber jetzt würde ich meine weitere Frage doch an Herrn Kunz richten vom Tourismusverband. Also wir reden ja über Krisenkommunikation in der Vergangenheit, um Schlussfolgerungen zu ziehen, sozusagen, wie kann es jetzt zukünftig sein? Wir haben eben die Corona-Krise sozusagen mehr oder weniger hinter uns. Wie bewerten Sie die Krisenkommunikation in der Zeit und darüber hinaus? Und welche Schlussfolgerungen, sagen Sie, müssen wir daraus für die Zukunft ziehen?
Ich glaube, das ist eine ganz zentrale Frage und wahrscheinlich auch ein Learning aus verschiedenen Krisenlagen, die wir in der Vergangenheit im Tourismus erlebt haben, weil der Kollege Lindner aus dem Ahrtal hat es, glaube ich, sehr deutlich gemacht, dass eine Krise ja mehrere Phasen hat. Sie haben wunderbar die Phase der Vorbereitung und des Frühwarnsystems besprochen. Aber eine Krise wirkt noch nach, wenn gar keine Krise mehr ist. Das heißt, wenn das Hochwasser zurückgegangen ist, gibt es immer noch die Krise. Jahre danach sagt das Ahrtal noch, we are open, obwohl das Ahrtal seit langer, langer Zeit an vielen Stellen wieder geöffnet ist. Wir müssen uns auch bewusst machen, dass Krisen über den eigentlichen Krisenraum und Ort, wie Sie haben ja zu Recht von regionalen Ereignissen gesprochen, die uns viel stärker betreffen werden, lokale Wetterereignisse, Starkregenereignisse, die teilweise nur Lokalorte betreffen. Aber wenn man auf Deutschland guckt, sozusagen aus anderen Regionen, dann ist dieser eine Ort auf der Landkarte gar nicht erkennbar. Und viele meiden dann in der Zeit das ganze Land, Rheinland-Pfalz, sodass Ministerpräsidentinnen oder Ministerpräsidenten teilweise Hilfestellung geleistet haben und gesagt haben, wir sind an anderen Stellen auch da, wir sind geöffnet, wir können unsere Gäste empfangen. Insofern ist sozusagen das Thema Kommunikation an der Stelle sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, es ist auch wichtig, darüber mit den Profis, und das sind die Touristiker, Netzwerke zu bilden und die Kommunikation auch zielgerichtet zu führen. Wir haben im Deutschen Tourismusverband vor einigen Jahren schon, das war damals die Auswirkung des Terroranschlags in Berlin, einen Krisenleitfaden für die Kommunikation auch erarbeitet, der genau für solche Dinge auch vorbereitet.
Vielen Dank, Herr Kunz. Und wir starten mit unserer zweiten Runde. Das Wort hat wieder Lena Werner von der SPD-Fraktion.
Nee, das passt schon. Ja. Vielen Dank. Ich würde gern auch einfach an die Frage von der Kollegin anschließen. Und da fehlt sicherlich noch ein bisschen was von dem, was Sie sagen wollten und ausführen wollten zu der Thematik. Wir haben das bei uns auch gesehen. Ich komme aus der Eifel und wir hatten genau das Problem, was eben beschrieben wurde. Alle hatten Angst, zu uns zu kommen oder auch überhaupt an die Mosel zu kommen, weil alle dachten, das komplette Land Rheinland-Pfalz steht unter Wasser. Und das war einfach nicht so. Deswegen bin ich auf jeden Fall der Überzeugung, dass wir da anders krisenmäßig kommunizieren müssen. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen weiter ausführen, Herr Kunz. Dann würde mich aber auch noch interessieren von Ihnen, ob sich die Resilienz der Branche jetzt durch diese Krisensituation der letzten Jahre verändert hat. Wir hatten ja verschiedene Krisen, Corona, Naturkatastrophen. Und wir müssen ja leider auch davon ausgehen, dass noch mehr Katastrophen kommen werden. Haben wir da jetzt einen deutlich besseren Kompetenzgewinn? Oder stehen wir teilweise aber auch schlechter da, weil so viele finanzielle Einbußen nacheinander aufeinander gefolgt sind? Hat das negative Auswirkungen? Und dann die letzte Frage wäre dann sozusagen noch, ob oder wie Sie die Einrichtung eines Krisenbeirats bewerten. Und da würde mich auch dann noch mal von Herrn Lindner interessieren, wie Sie dazu stehen, wenn man eine zentrale Koordinierungsstelle, sei es jetzt für den Wiederaufbau, aber auch grundsätzlich für die Koordinierung von allem, was sich darum dreht, wie Sie dazu stehen und auf welcher Ebene das aus Ihrer Perspektive am sinnvollsten angesiedelt wäre.
Also bei der Frage der Krisenkommunikation, ich hatte kurz den Krisenleitfaden erwähnt, geht es darum, dass man die verschiedenen Krisenszenarien, die sich abzeichnen können und die da sind, natürlich je nach föderaler Ebene lokal, überregional oder sogar national sortiert und dann entsprechend als Branche auch darauf gezielt reagiert. Das bedeutet, und ich glaube, das ist auch ein Learning aus der Corona-Pandemie, aber auch aus anderen Krisen, dass es schon eine starke Sensibilisierung jetzt durch die Krisenlage, insbesondere durch die Corona-Pandemie in der Branche gibt. Auch Pleiten oder Insolvenzen wie FTI oder auch Thomas Cook wurden ja angesprochen. Also es gibt ja in der Vergangenheit schon einige Szenarien, die deutlich gemacht haben, dass man etwas tun muss. Ich glaube, die beste Vorbereitung für die Krise von morgen ist, sich jetzt mit der Krise zu befassen, die vielleicht kommen kann. Und das bedeutet in erster Linie, die Grundlagen dafür zu schaffen. Und die wichtigste Grundlage aus unserer Sicht als Deutscher Tourismusverband sind gut ausgestattete, gut finanzierte, schlagkräftige Destinationen und Arbeitskräfte in den Destinationen vor Ort, weil eine Krise, wenn sie da ist und man hat sozusagen sich darauf vorbereitet, da braucht man eben insbesondere Information, die muss zusammengestellt, gebündelt und schnell an die Zielgruppe kommen. Aus unserer Sicht ist es zum Beispiel wichtig dass Deutschland, ich glaube, seit gut einem halben Jahr oder Dreivierteljahr das Cell-Broadcasting eingeführt hat, sodass sozusagen inländische, aber auch ausländische Gäste zeitnah sofort, ohne dass sie etwas tun müssen, auf Deutsch und auf Englisch informiert werden können. Das ist ja in anderen Ländern, wahrscheinlich meinten Sie das mit Griechenland oder anderen Ländern auch, liebe Kollegin, in anderen Ländern schon lange der Fall, dass solche Informationen sofort kommen und auch konkrete Handlungsanweisungen auch kommen, was man eigentlich tun muss. Weil wir wissen aus verschiedenen Krisen, dass wenn die Information früher gekommen wäre, wäre wahrscheinlich so manches Leben auch zu retten gewesen. Das muss man leider so sagen. Insofern ist die Information, glaube ich, das Allerwichtigste. Zur Frage der Resilienz der Branche, wie gesagt, wir haben an Resilienz zugelegt. Wir haben, glaube ich, gezeigt, dass wir eine sehr starke, krisenbewährte Branche sind. Darauf zahlt natürlich ein, dass die Branche sehr klein und mittelständisch geprägt ist, sehr an Digitalisierung auch zugelegt hat. Gerade Digitalisierung spielte in der Krisenbewältigung eine sehr, sehr große Rolle. Und ich glaube, das Thema muss man auch im Blick behalten. Das Thema des Krisenbeirats, ja, das ist richtig. Das schlagen wir vor als Deutscher Tourismusverband, weil wir glauben, auf vielen Ebenen, auf nationaler Ebene, auf Landesebene, aber auch auf lokaler Ebene, muss das Expertenwissen des Tourismus einbezogen werden, unmittelbar, wenn man in einer Krisenlage ist. Ich sage das bereits am Beispiel des Ahrtals. Die Kommunikation auch nach einer Krise ist wichtig, dass man dort eben auch deutlich macht, was alles wieder geht, was geöffnet hat. Wir hatten eine schöne, vielleicht ist das auch ein Learning aus der Corona-Pandemie, dass ich noch abschließend sagen möchte, dass auch nationale Regelungen bei nationalen Krisenlagen auch wirklich da sein sollten. Wir hatten Seen, die waren von einer Seite begehbar und da konnte man baden gehen. Auf der anderen Seite im nächsten Bundesland war der See gesperrt. Das ist natürlich für den Tourismus eigentlich, weil auf beiden Seiten des Sees gab es Corona, teilweise sehr unverständlich und führt zu Verwirrung. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man die Lehren aus der Corona-Pandemie zieht.
So, Herr Lindner, noch eine Minute.
Jawohl, ich beeile mich. Die Koordination für die Bewältigung dieser Krise, die muss auf allen Ebenen laufen. Und zwar muss der Bund da mit an den Tisch. Es kann nicht sein, dass das Land, und zwar unterschiedlich, da sind wir beim gleichen Thema, das Land NRW anders mit den Wiederaufbaufonds-Vorschriften umgeht als Rheinland-Pfalz. Und dass in NRW schneller ausgezahlt wird als in Rheinland-Pfalz. Das kann einfach nicht sein. Und dann muss einfach die Schnittstelle zum Bund da sein, dass er sagt, na ja, Leute, jetzt macht mal das, was hier drin steht und füllt das mal gleichmäßig auf. Das ist ein großes Problem. Und in Berlin ist man natürlich dann auch weit, weit weg. Das ist einfach so. Und um da auch nachzujustieren, einen Wiederaufbaufonds vielleicht nicht einfach nur da lässt, so wie er ist, sondern den auch noch mal zu behandeln und auf die Probleme einzugehen. Das ist einfach elementar wichtig. Das ist bis heute leider nicht wirklich passiert. Von daher ist eine Koordination mit Kommune, mit Kreis, Land und Bund unfassbar wichtig, damit man das Gehör nach wie vor in Berlin hat.
Und für die CDU-CSU-Fraktion fragt Heike Bremer.
Vielen Dank. Ich habe zwei Fragen. Eine Frage an Frau Gerhardt von der Tour. Wie bewerten Sie das Prinzip der Absicherung über eine Pauschalreise im Vergleich zu einzeln gebuchten Reiseleistungen? Welche Erfahrungen konnten Sie bei Ihren Kunden im Hinblick auf die jüngste FDI-Pleite machen? Welche Lehren kann man daraus ziehen? Und in diesem Zusammenhang, wie hat der Reisesicherungsfonds funktioniert? Gibt es aus Ihrer Sicht politischen Handlungsbedarf oder Nachbesserungen? Vielleicht können Sie aber auch aus dem letzten Oktober berichten aus Israel. Da haben Sie ja auch sehr viele Pauschalreisetouristen schnell zurückgeholt. Und die Bundesregierung hat da gebraucht. Da waren Ihre Touristen schon längst wieder zu Hause, unsere Bürger. Vielleicht können Sie dazu noch einige Angaben machen. Eine weitere Frage habe ich an Herrn Jakubowski. Und vielleicht noch zur Vertiefung der Fragen, die Sie schon beantwortet haben. Sie sind ja auch Dienstleister für Geschäftsreisen, für viele kleine und mittelständische Unternehmen. Das haben Sie ja vorhin schon gesagt. Das ist ein umfangreiches Krisenmanagement, im Ernstfall eine große Herausforderung im Vergleich zu den großen Veranstaltungen. Welche Besonderheiten sind hier aus Ihrer Sicht besonders wichtig? Vielen Dank.
So, dann würde ich mit der Frage 1 anfangen. Also der Deutsche Reisesicherungsfonds hat wirklich hervorragend funktioniert. Ich habe nicht nur die Thomas Cook-Krise abgewickelt, sondern davor die Germania, die Air Berlin, also sehr, sehr viele, die Small Planet. Und es hat wirklich gut funktioniert. Die Pauschalreise ist absolut Goldstandard. Und jeder, der dort im Ausland unterwegs war, hat das auch gemerkt. A, konnte er seinen Urlaub bis zu Ende verbringen. Teilweise sind auch immer noch Reisegäste unterwegs und kommen erst am 30.06. oder im Juli zurück, weil auch die Linienflüge teilweise bezahlt waren. Also das heißt, ein absoluter Mehrwert. Die Produktpalette zwischen FDI und Thomas Cook war natürlich sehr unterschiedlich. In der Thomas Cook-Insolvenz haben wir sehr viel in Europa gehabt an Reisegästen auf den Balearen und Co. Und hier sind wir außereuropäisch. Ja, natürlich, ich finde das sehr gut, wenn wir uns hinterher gemeinsam nochmal alle an einen Tisch setzen und auch pro Zielgebiet überlegen, wo gibt es denn vielleicht Verbesserungspotenzial und wo nicht, weil die Abwicklung sehr unterschiedlich war. Manche Länder wurden sehr, sehr gut auch vom eigenen Tourismusminister informiert. Bei manchen Ländern war das aber außerhalb der EU nicht. Also es gibt ganz, ganz viele Vorteile. Der DSF hat auch hervorragend in Sachen Airline funktioniert. Er hat alle Deckungszusagen in allen Sprachen weltweit für alle Handlingagenturen übersetzen lassen, das in Windeseile. Das hat uns enorm geholfen und ich finde, das hat gut funktioniert. Was aber auch toll funktioniert hat, die gesamte Branche hat diese Rückholung gemacht. Die kleineren Veranstalter, wirklich Spezialisten für Afrika, das muss man sich mal anschauen. Die haben sich mit den kleineren Ländern beschäftigt oder Reedereien, AIDA, die gesagt hat, Mensch, ich habe da zwei Gäste sowieso auf den Fidschis, die nehme ich jetzt mal mit. Und all das, das hat funktioniert über den DAV. Und die kleineren Veranstalter haben genauso damit gearbeitet wie die großen, aus der Branche für die Branche. Und das finde ich sehr wichtig. Und genau dafür haben wir im DAV trainiert. Und das, finde ich, ist so wichtig, dass man das im Vorfeld trainiert. Man kann eins zu eins eine Abdeckung übernehmen. Das sind zum Beispiel die sehr, sehr wichtigen Themen. So, dann zu Ihrer Frage, was ich, wie ich das sehe, Pauschalreiseabsicherung und Einzelleistungabsicherung. Ja, ich kann das momentan noch gar nicht abschließend bewerten, weil ganz klar, ich gar nicht weiß, wie viele Einzelreisegäste generell für FDI unterwegs waren, also in diesem Zusammenhang. Ganz klar ist, dass man aber die Informationen ganz klar im Vorfeld streuen sollte. Der Gast, der eine Pauschalreise bucht, der sollte wissen, dass er eine Pauschalreise gebucht hat. Und derjenige, der eine Einzelleistung gebucht hat, sollte auch das wissen. Und ich glaube, da ist der Knackpunkt. Vielleicht noch nicht mal in den Absicherungskonzepten, weil man weiß ja genau, was man dann gebucht hat, wenn man diese Information im Vorfeld bekommt. Das nächste, was ich da auch noch mal anbringen möchte, ist, ja, jemand bucht zwei Reiseeinzelleistungen, zwei Hotels. Dann muss das Absicherungskonzept ja ganz anders aussehen für die Gäste, die zurückgeholt werden, weil er hat ja eigentlich gar nicht die Rückführung. Also all diese Themen muss man erst mal sich anschauen, bevor ich es mir jetzt wage, das zu bewerten. Und ich würde das aus Krisensicht dann einfach auch für uns noch mal mir genau ansehen. Also ich glaube, die Information ist das Wichtigste. Ich hatte eine Destination jetzt in der FDI-Rückholung, wo ich schon auch Einzelleistungen hatte. Und die Gäste wussten dann aber auch schon, dass sie eine Einzelleistung gebucht haben, nur ein Hotel oder nur einen Flug. Und ich glaube, das macht dann auch das Kernthema aus. Ich hoffe, ich habe nicht zu lange geredet. Entschuldigung, Mirko, jetzt.
Ich glaube, zwischen dem Bereich Geschäftsreisen und Urlaubsreisen gibt es einen großen Unterschied. Ich habe Gibt es einen großen Unterschied. Im Geschäftsreisenbereich gibt es eine ganz klare Forderung im BGB. Das ist die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Du musst dich um deinen Arbeitnehmer kümmern, wenn du ihn auf Dienstreisen schickst. In der Touristik schicken wir in erster Linie unsere Gäste dahin, wo es sicher ist. Kein Veranstalter schickt jemanden irgendwo hin, wo es eine Reisewarnung gibt. Während im Geschäftsreisebereich, die Leute werden nach Nigeria geschickt, die in den Tschad, Mexiko, nicht nur nach Cancun, sondern ganz in viele, viele Gebiete, wo ich einfach meinen Mitarbeitern auch vor dem Hintergrund des War on Talents, also sowas wie eine Absicherung bieten muss, das geht gar nicht ohne. Im Reiseveranstalterbereich habe ich sehr oft eins, das, wo wir hinfahren, da ist es doch eigentlich sicher und wir hatten noch nie ein Problem.
So, vielen Dank und wir machen weiter mit der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Stefan Schmidt hat das Wort.
Ja, vielen Dank. Eigentlich würde ich jetzt auch noch mal gerne das Thema Einzelleistungen vertiefen, insbesondere weil wir bislang in Deutschland keine Absicherung der Airlines haben und deshalb wir das Problem bei Air Berlin, Germania und anderen hatten. Aber ich glaube, das vertiefen wir an anderer Stelle. Konzentrieren wir uns mal auf die Krisen, die wir schon haben. Erste Frage würde an Frau Professor Lund-Durlacher gehen, mit der Bitte um eine möglichst kurze Antwort. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass Klimawandel nicht zwangsläufig das Ende des Wintersporttourismus bedeutet. Vielleicht können Sie uns kurz erläutern, was Sie damit konkret meinen. Also wie könnte ein klimaneutraler Wintersporttourismus aussehen? Was würde das für die Destinationen, für die Reisenden konkret bedeuten, zum Beispiel auch im Hinblick auf Preise oder Verfügbarkeiten?
Ja, danke für die Frage. Ich möchte vielleicht klarstellen, was ich damit gemeint habe. Ich habe gemeint, Wintersport wird sich verlagern. Wir werden einen Wintersport, der bisher in Mittelgebirgsregionen stattfindet, der wird dann in andere Regionen, die höher gelegen sind, wandern. Wir sehen, dass hier die Nachfrage, die touristische Nachfrage sehr flexibel reagiert und sofort auf neue Destinationen ausweicht. Wintersportdestinationen haben natürlich viele Möglichkeiten, Emissionen zu reduzieren, ja, sei es durch Verwendung von erneuerbarer Energie bei unterschiedlichsten operativen Tätigkeiten, das Pistenmanagement, die Beschneiung, das kann alles auch ressourcenintensiver durchgeführt werden. Wir haben einen ganz großen Hebel bei der Mobilität, wo sich auch heute schon viele Bergbahnen mit einbringen und auch Destinationen natürlich, aber Bergbahnen sind eine sehr zentrale Akteure in den Wintersportdestinationen und übernehmen da auch zum Teil sehr viel Verantwortung. Das heißt, es bestehen da viele Möglichkeiten der Emissionsreduktion, aber natürlich auch die Möglichkeit, auf andere Sportangebote auszuweichen und auch in eine andere Saison zu gehen. Also viele Wintersportorte heute haben ja schon das zweite Standbein des Mountainbikings zum Beispiel entdeckt und sind im Sommer hier sehr aktiv.
Vielen Dank. Dann hätte ich noch eine weitere Frage an Frau Gerhardt. Sie hatten ja schon ein bisschen ausgeführt, dass im Hinblick auf Destinationen wie Griechenland, Spanien, Italien, die eine Vorreiterrolle bei der Aufbereitung von Extremwetter- und Aktivitätsplänen haben und haben auch gesagt, dass man da durchaus das ein oder andere für Deutschland mitnehmen könnte. Ich fürchte, dass meine Kollegen mindestens Zippelt und Wagner sagen, wenn ich mit einer Klimasteuer komme, dass sie da eher abwinken werden. Die Frage wäre, was können wir, vielleicht können Sie die eine oder andere günstigere Variante dessen, was wir vielleicht von anderen Ländern übertragen können, im Hinblick auf Krisenmanagement noch kurz ergänzen.
Sorry, Entschuldigung. Also wenn wir die Waldbrände auf Rhodos nehmen oder auf dem Peloponnes im letzten Jahr, da hat man danach sogenannte Aktivitätspläne für den Zeitraum danach entwickelt. Genau das, was ihr im Ahrtal und was Sie, Herr Kunze, gerade angesprochen haben. Und man kann sich das mal genau anschauen. Es gibt so verschiedene Module, die man dort entwickelt hat. Und ich glaube, dass man aus der einen oder anderen Region das eine oder andere Modul mitnehmen könnte. Und das kann Sie da gerne noch mal vernetzen und Ihnen das auch zukommen lassen. Und das sind sehr, sehr interessante Module, weil man halt auch so eine Nachbereitung gemacht hat in einer Nachbereitungskampagne. Man hat zum Beispiel eine neue Waldbepflanzung gemacht. Man nimmt auch die Bürger und auch die Touristen mit in bestimmte Regionen, zeigt auch, wie die Präventionsmaßnahmen gelaufen sind, wo Schneisen abgeschirmt wurden bereits im Vorfeld. Und all solche Themen, die könnte man wirklich mitnehmen, einfach auch um die Kommunikation dann so ein bisschen aufrecht zu erhalten. Also mein Herz blutet immer, wenn ich Ahrtal höre. Also ich sage das einfach, weil ich genau weiß und schon ganz oft danach dort durchgefahren bin und auch dort mal mein Wochenende verbracht habe. Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist nicht immer in jedem Kopf und deswegen muss man da auch Kommunikationsaktivitäten betreiben. Und das ist das A und das O. Bei mir im Krisenmanagement, wenn ich in einer aktiven Krisenabwicklung bin, habe ich immer, selbst wenn ich 24/7 arbeite, einen Redakteur, der hört alles mit. Der hört alles mit, was ich mache, was ich tue. Und er schreibt dann auch das eine oder andere, zieht das Positive aus bestimmten Sachen. Ich bin eigentlich nie alleine in einer aktiven Großkrise. Also ich habe eigentlich immer einen Schatten, egal wann und wo, wenn ich im Büro bin. Wenn ich natürlich auch mal zu Hause bin, dann vielleicht jetzt nicht gerade, wenn die Krise kommt, aber sonst schon. Aber genau das ist doch das Wichtige, weil es hat nicht ganz Rhodos gebrannt im letzten Jahr, sondern es gab eine Zone, Kiotari und Jiandi. Und genau das muss man doch ganz klar direkt in den ersten Tagen ganz klar kommunizieren und damit hilft man der Region nachhaltig. Dank. Dankeschön.
Und für die FDP-Fraktion fragt Nico Tippelt.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage an Herrn Jakubowski. Sie haben da, finde ich, eine sehr spannende Zuarbeit gebracht. Sie berichten, dass 40% aller untersuchten Reiseveranstalter keinerlei Kriterien für eine Krisenvorbereitung erfüllen. Einfach hier die Frage, was sind die Ursachen dafür? Wieso werden Ihre Produkte, die Unternehmen auf etwaige Krisen vorbereiten, bisher so begrenzt in Anspruch genommen? Wie denken Sie, könnte eine optimale Krisenvorbereitung überhaupt oder grundsätzlich für Unternehmen aussehen? Welche eventuelle Unterstützung auch seitens der Politik bedarf es dabei? Zweite Frage an Norbert Kunz. Sie haben in Ihrem Bericht viele zukunftsweisende Maßnahmen für einen resilienten Tourismus aufgeführt. Herr Kunz, Sie können uns vielleicht bitte noch mal aus Ihrer Sicht die jeweils drei wichtigsten Maßnahmen für Bund, Länder, Kommunen sowie Unternehmen nennen und kurz erläutern, die für einen krisenfesten Tourismus dienen stärken würden quasi. Und letzter Punkt an Marcel Klinge. Warum braucht es eine Einrichtung einer nationalen Förderbank, analog etwa zur österreichischen Hotel- und Tourismusbank, zur Unterstützung von dringend notwendigen Investitionen, eben gerade im Bereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit?
Danke für die Frage. Die erste Antwort ist statistische Wahrscheinlichkeit. Ich bin ein kleiner Veranstalter, ich habe nicht viele Zielgebiete, ich habe im Jahr nicht viele Reisende, also ist die Chance, dass ich von einer Krise betroffen werde, nicht so richtig groß. Das ist das eine. Das führt dazu, dass ich sage, ja, alles, was ich in das Thema Krisenmanagement reinstecke an Vorbereitung, sei es Manpower oder auch finanziell, das könnte ich auch in verkaufsfördernde Maßnahmen stecken. Das ist etwas, was wir relativ häufig sehen. Je kleiner der Veranstalter, desto eher die Überzeugung, wir wuppen das schon in der Krise, wir haben eine sehr persönliche Beziehung zu diesen Kunden und das stimmt ja in der Regel auch. Nur diese persönliche Beziehung zu den Kunden muss auch dann funktionieren, wenn der Geschäftsführer im Wanderurlaub ist und einfach mal 2 Tage nicht erreichbar ist oder über Weihnachten. Also das ist ein Problem und da sehen wir, dass wirklich auch Unterstützungsleistungen am Markt nicht wirklich richtig angenommen werden. Was braucht es dafür? Ganz ehrlich, es ist gar nicht so schwer. Es braucht einen Krisenablaufplan, es braucht einen Krisenkommunikationsplan. Ich muss jede Krise, wie Frau Gerhardt auch einmal sagte, einmal im Vorfeld schon mal durchspielen, ebenso wie man das im DRSF auch schon mal gemacht hat. Und letztendlich ist das eine konzentrierte Beschäftigung mit dem Thema für 2 Wochen, 1-2 Wochen nebenbei und dann immer wieder Training. Und ich glaube, da braucht es keine Unterstützung der Politik. Es braucht schlichtweg einfach nur die Aufforderung oder die Regulierung, dass sowas zumindest vorgehalten werden muss.
3 kurze Maßnahmen waren gefragt. Erstens leistungsstarke Tourismusorganisationen und Betriebe. Das bedeutet, was der Kollege auch sagte, möglichst bürokratiearm. Das bedeutet aber auch zum Thema Einzelleistung, was heute gesprochen wurde, also auch nicht zusätzliche Kosten ohne dass es überhaupt Risiken gibt, auf die Einzelleistung zu packen. Denn das, was vorgeschlagen wird, teilweise bedeutet, dass Herr Lindner, wenn er ein Hotel vermietet, Zusatzkosten hätte, weil er wie eine Pauschalreise quasi sein Hotel vermieten müsste. Dasselbe gilt für eine Ferienwohnung, wo wir gar keine Evidenz sehen, was eine Krise betrifft. Zweitens, Einbeziehung des Tourismus bei Krisen auf allen Ebenen. Das ist unmittelbar wichtig, um auch die Kommunikation und auch das deutlich zu machen, wo teilweise auch gar keine Krise ist. Und auch deutlich zu machen im Sinne, ich könnte mir Dashboards beispielsweise vorstellen, wie sie in anderen Ländern auch schon da sind für Touristen, dass man also auch ganz klar sieht auf einer Landkarte, wo ist was gerade möglich. Und drittens, Krisenvorbereitung auf allen Ebenen. Ich will ein ganz konkretes Beispiel dafür nennen. Wenn eine digitale Route mit einem hohen Standard in einer Kommune, die an einem schönen Fluss lang geht, sollte, wenn dort Hochwasser ist, dort nicht mehr lang gehen. Und da gibt es Standards, die wir entwickelt haben. Da möchte ich auch ausdrücklich der Bundesregierung danken, Dieter Janicek. Das wird in der nationalen Plattform Zukunft des Tourismus, ist das Thema Digitalisierung, digitale Standards für Routen auch da implementiert, sodass man sozusagen auch schnell umswitcht als Tourismusorganisation und die Route dann sicher für die Gäste nicht an diesem Fluss langführt, sondern woanders langführt oder sie einfach sperrt.
Vielen Dank. Ja, warum brauchen wir eine nationale Förderbank für unseren Dienstleistungssektor, also für Tourismus, Hospitality und Food? Gibt es zwei einfache Gründe dafür. Norbert Kunz hat vorher darauf hingewiesen, dass wir vor allem mit einer Branche zu tun haben, wo viele kleine und mittlere Betriebe sind, 250.000 in Deutschland. Und die sind zwar resilienter geworden, aber das hat auch einen Preis gehabt. Die Führungskräfte, die Mitarbeitenden sind am Limit. Das heißt, man schaut gerade, dass man aktuell den Betrieb am Laufen hält, hat aber sehr, sehr wenig Zeit und manchmal auch Kraft, sich mit Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Automatisierung zu beschäftigen. Das heißt, wenn wir unterstützen wollen, muss das so einfach wie möglich sein. Eine One-Stop-Shop-Lösung als Stichwort zu nennen, ist, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll. Und zweitens, die Kassen sind leer. Corona hat natürlich sehr stark das Eigenkapital, insbesondere von kleinen mittelständischen Betrieben, angefressen, aufgefressen. Wir haben jetzt die Kostensteigerung, Inflation etc. pp. In den letzten Jahren. Das heißt, es ist schlicht und einfach aktuell nicht ausreichend Geld da, um in die Zukunft zu investieren, zumindest um ausreichend zu investieren. Und deswegen, glaube ich, kann die Bundespolitik hier stark unterstützen, indem sie mit einer nationalen Bank, die auch die Branche besser versteht, ähnlich wie in Österreich. Sie kriegen ja bei einer Sparkasse heutzutage gar nicht mehr so einfach einen Kredit, weil einfach die Hürden sehr hoch sind. Wir brauchen also jemanden, der unsere Leute versteht und der dann auch mit Zuschüssen analog zu Österreich diese Transformationsaufgaben, Nachhaltigkeit und Digitalisierung unterstützt. Und da wäre eine nationale Bank eine sehr, sehr gute Möglichkeit dafür.
Punktlandung. So, und als nächster fragt Mike Monschik von der AfD-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich will ganz schnell zu den Fragen kommen. Und zwar, Sie hatten vor uns, an Christian Lindner im Übrigen, Sie hatten vor uns schon von der Verschiedenartigkeit der Herangehensweise oder wie man das so behandelt, zwischen den zwei Bundesländern, Bund, zu den Problemlösungen der Verwaltung. Und zwar, Sie sprechen von Anpassung der Verwaltungsvorschriften. Können Sie uns bitte ein, zwei Beispiele aus diesem Blickwinkel nennen? Und als zweite Frage, Sie sprechen von modernen touristischen Infrastrukturen. In welchen Domänen wären diese aus Ihrer Sicht besonders sinnvoll? Und was sind die in diesem Kontext veraltete Infrastrukturen, die vielleicht gerade jetzt dafür für den Neubau da Platz machen könnten?
Ja, vielen Dank. Thema Wiederaufbaufonds ist eines meiner Lieblingsthemen. Das Thema der Wiederaufbaufonds erstmal ganz grundsätzlich eine großartige Geschichte. Ich möchte in keinem anderen Land leben bei dieser Katastrophe. Das möchte ich nochmal ganz, ganz, ganz klar sagen. Man hat diesen Wiederaufbaufonds aufgesetzt, relativ schnell. Auch das, sehr gut. Und dann hat man ihn aber hingesetzt mit den Verwaltungsvorschriften und hat ihn stehen lassen. Ohne zu wissen, was kommt denn hier eigentlich? Das ist eine Katastrophe, die es vorher noch nicht gab. Man kannte die Zusammenhänge nicht, wie ist es alles und so weiter und so fort. Und das ist eins der großen Probleme. Der heißt nämlich auch Wiederaufbaufonds. Aber ein Wiederaufbau in so einer Region, in so einem engen Tal, wo 40.000 Haushalte betroffen sind, 50 Kilometer, was über zwei Bundesländer geht, da hilft mir ein reiner Wiederaufbau eigentlich nicht wirklich weiter. Denn wir wissen heute, der Wiederaufbau dauert mindestens 10 bis 15 Jahre. Und wenn wir dann in 10 Jahren, sagen wir mal 10 Jahren, einen Wiederaufbau gemacht haben, was haben denn die anderen Regionen in den 10 Jahren gemacht? Die haben sich nämlich weiterentwickelt. Die haben nämlich investiert, die haben vielleicht neue Tourismuskonzepte erschaffen. Und wir stehen am Ende da mit einem 10 Jahren veralteten Wiederaufbau. Zu neuesten Standards, ja, natürlich nimmt man die Asbestplatten nicht mehr von früher, aber grundsätzlich ist das ein Problem. Und zwar nicht nur in den öffentlichen Infrastrukturen, sondern eben auch in den Betrieben. Der Betrieb, der jetzt nicht versichert war, der darf seinen Laden wieder aufbauen mit 80% Zuschuss, aber bitte so, wie er vorher war. Ich hätte das niemals gemacht. Never. Ich hätte auch den Wiederaufbau meines eigenen Hotels, wenn ich 10 Jahre älter gewesen wäre, ich bin jetzt 41, mit den Investitionen, die jetzt nachgeschossen werden, niemals hinbekommen. Ich habe noch 25 Jahre, die brauche ich auch, das ist ganz klar. Und deswegen ist da schon ein großer Fehler gemacht worden, denn warum in ein Gebäude investieren, was eigentlich nicht mehr unbedingt würdig ist, da mehrere Tausend, Hunderttausend Euro zu investieren, Millionen teilweise, wenn ich am Ende weiß, das Produkt, was am Ende rauskommt, ist nicht zukunftsfähig. Das ist ein großes Problem. Also da gäbe es sicherlich Lösungen. Einmal eine ganz schnell geschossen, es gibt eine Bewertung, was ein Schaden ist, was die Flut angeht. Das sind 100.000 Euro und die muss ich jetzt, Stand heute, genauso wieder investieren, wie es war. Logischer wäre, bitte investiere 100.000 Euro in dein Gebäude, wie du möchtest. Du musst nachvollziehbar machen, dass du es ins Gebäude investiert hast. Aber nimm doch bitte noch 200.000 Euro in die Hand und mach es nachhaltig. Erneuerbare Energien und so weiter und so fort. Das wäre gleich noch ein Anreiz dazu, in eine Region Investitionen zu stecken, und zwar zukunftsfähige. Das wäre ein kleines Beispiel, was sicherlich sinnvoll gewesen wäre, vielleicht sogar noch heute, wenn man das ändert, noch sinnvoll wäre. Öffentliche Tourismusstruktur, Infrastruktur. Wir haben noch Wanderwege, Gott sei Dank. Unser Radweg zum Beispiel ist komplett weg. 68 von 75 Brücken sind weg. Die hatte mit Bahn und Radweg natürlich ganz, ganz viel zu tun. Es ist ein enges Tal. Der Radweg muss neu aufgebaut werden. Gott sei Dank ist er ganz weg, dann wird er auch modern wieder aufgebaut, tatsächlich in diesem Falle. Aber auch da gibt es natürlich Konzepte, damit man einen Radweg auch wieder aufwertet, dass Rastplätze gestaltet, modern gestaltet, auch hier mit Photovoltaik, mit Handy aufladen und so weiter und so fort. Da gibt es einige Ideen, die wir schon haben, aber auch zusätzliche Infrastruktur, die wir vorher nicht hatten. Eine Hängeseilbrücke ist ein Thema bei uns, was wir nach ganz weit vorne gestellt haben. Und dafür braucht man natürlich Unterstützung. Das können wir als Tourismusverband sowieso nicht selber investieren. Das funktioniert nicht. Dafür brauchen wir Fördergelder, dafür brauchen wir Gelder von außen. Eine Problematik, die haben wir aber auch smart mit der Landesregierung Gott sei Dank lösen können. Alleine eine Machbarkeitsstudie muss selber bezahlt werden, damit man überhaupt in eine Förderung reinkommen kann. Ja, aber 50.000 Euro hat der Anteil Tourismus jetzt nicht rumliegen, um eine Machbarkeitsstudie zu machen, die vielleicht am Ende dazu führt, dass es nicht umgesetzt wird. Von daher müssen wir da entbürokratisieren und schauen, was ist möglich und wie kann man unterstützen. Und zwar auch da Land und auch Bund. Es gibt Konzepte, es gibt Projekte, wo wir auch sagen, der Bund kann hier auch tätig werden und unterstützen. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Aber natürlich auch Private, wir sind da auch auf der Suche. Aber wir müssen in der Lage sein, uns weiterzuentwickeln und neu aufzustellen und nicht nur einen reinen Wiederaufbau zu machen, weil dann geht es in die falsche Richtung, dann ist es eine Spirale nach unten.
Die Vorsitzende träumt, Entschuldigung. Nein, man ist manchmal einfach dann doch sehr erschrocken über das, was hier berichtet wird. So, Frau Latendorf, Sie sind heute die Letzte in unserer Runde. Bitte sehr.
Vielen Dank. Ich würde gleich daran anknüpfen, was Sie eben gesagt haben, weil Prävention sozusagen, man will es nicht beschreien, aber sozusagen gerade das Ahrtal ist ja sozusagen mit seiner Lage gefährdet auch für die Zukunft, glaube ich schon, wenn es vergleichbare Lagen wieder geben könnte. Wird beim Wiederaufbau, also Sie haben es ja, glaube ich, schon so ein bisschen angedeutet, auch Prävention mitgedacht, dass man sagt, also möglicherweise an gefährdeten Stellen nicht Wie bereitet man sich darauf vor? Und die zweite Frage vielleicht dann an Herrn Kunz weitergeben, aber Sie können auch gerne dazu was sagen. Pläne für danach, also Pläne für nach der Krise. Gibt es die? Wo müsste man da noch nachbessern? Also wenn wir Krisen haben, wie stellen wir uns auf für die Zeit danach?
Prävention, Thema Hochwasserschutz, das ist tatsächlich schon auch ein großes, auch für uns Bürger, natürlich für die Unternehmer. Das Tal ist einfach sehr, sehr eng und da kann was passieren. Stand heute, wenn es heute noch mal kommen würde, so wie es war, oder auch etwas schwächer, dann wäre die Katastrophe größer, tatsächlich, weil es eben noch nichts am Bett der A, es gibt noch keine Maßnahmen, die ansatzweise umgesetzt werden, damit das abgeschwächt werden kann. Jetzt leben wir natürlich alle in Hoffnung. Wir sagen jetzt mal, das passiert jetzt auch so nicht mehr, hoffentlich. Zumindest nicht in den nächsten Jahren, bis dann tatsächlich auch was passiert. Ich will nicht sagen, dass da nichts passiert. Es wird erarbeitet, ich habe es vorhin schon mal kurz angerissen, aber es dauert einfach zu lange. Die Wege sind zu lang, das auszuschreiben, erstmal ein Ingenieurbüro finden, dann müssen sich die Kommunen miteinander unterhalten, dann kommt der Kreis dazu, dem das Bett des Ahrtal, also das Gewässer gehört. Darf die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler das selber machen, ja oder nein? Also da sind tausende, ach ja, und NRW Rheinland-Pfalz ist, ne, also fließt da natürlich auch wieder durch zwei Bundesländer. Das sind einfach viele, viele bürokratische Hürden, wo ich glaube, ein, zwei Jahre am Anfang erstmal überhaupt ins Land gehen, damit überhaupt mal angefangen wird. Und dann kommt das Ingenieurbüro und erarbeitet etwas. Stellen das vor. Ja. Und dann muss das erstmal abgesegnet werden. Wer bezahlt das Ganze? Und dann wird es europaweit ausgeschrieben, damit auch irgendein Bagger irgendwo mal anfängt. Das ist zu langsam. Das ist tatsächlich zu langsam. Und da muss es einfach andere Regelungen geben für eine Situation wie im Ahrtal, damit das schneller passiert. Die zweite Frage, genau, auf Kommunikation. Ich fand das sehr schön. Die Frau Gerhardt hat das eben sehr gut gesagt. Wir müssen kommunizieren können nach außen. Und zwar breit. Und auch das geht nicht mit den eigenen Mitteln. Das funktioniert nicht. Dafür sind keine Gelder da. Wir vom Ahrtal-Tourismus haben viel gemacht, aber die We Are Open-Kampagne ist natürlich nicht durch eigene Mittel passiert. Ich kann Ihnen sagen, wo das Geld herkam. Von Corona-Hilfen. Vom Reopening Corona, die das Land Gott sei Dank auch zur Verfügung gestellt hat. Aber auch nicht nur uns, sondern natürlich auch allen DMOs in Rheinland-Pfalz. Also muss ja sein, muss ja paritätisch verteilt werden und so weiter. Alles gut und schön. Und das ist auch von mir nochmal ein großer Kritikpunkt. Es gibt keine einzige Förderung, die nur auf diese Katastrophe abzielt. Weder in der Kommunikation noch in der Investition. Da ist nichts da. Die besagt das Ahrtal, die besagten Straßenzüge, Post, das kann man ja alles festlegen irgendwo, was tatsächlich gefördert werden könnte. Aber dazu gab es leider keine Kraft seitens des Landes und auch nicht seitens des Bundes, da etwas aufzusetzen. Da wurde immer, wenn man was macht und Förderungen einsammeln möchte, weil man investieren möchte, muss man an die gehen, die es vielleicht schon gibt. Und die sind natürlich nicht wirklich auf das Ahrtal und auch nicht dieser Katastrophe angemessen. Da muss es höhere Fördersätze geben und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, auch eine Möglichkeit der Verbesserung, um einfach Investitionen anzukurbeln und auch wieder von außen ins Tal zu holen, dass das Ahrtal interessant ist für andere Investoren, dass sie reinkommen und sagen, hey, hier können wir das vorstellen, wir haben eine Vision mit dem Ahrtal und so weiter und so fort und man kann vielleicht vergünstigt bauen, man kann dies und das und jenes machen. Das wäre eine große Hilfe.
Da kann ich nahtlos anschließen. Wir werden es in den nächsten Jahren mit der großen Frage nach den Ressourcen zu tun haben, personellen Ressourcen, aber auch finanziellen Ressourcen, die auf allen Ebenen sozusagen zur Verfügung gestellt werden müssen. Wir haben einen guten Rahmen aus meiner Sicht mit dem Bundesklimaanpassungsgesetz, das aber sozusagen ja auch eine Hausaufgabe an die Regionen mit auf den Weg gibt, Klimaanpassungsmaßnahmen umzusetzen, vorzubereiten, Pläne vorzubereiten für den Fall der Fälle. Und das alles hat mit Geld zu tun, weil am Ende muss eine Kommune in der Lage sein, eben in nachhaltige, resiliente Infrastrukturen zu investieren, touristische Angebote zu entwickeln, die weniger wetterabhängig sind, die Ressourcen zu schützen. Der Tourismus lebt von den natürlichen Ressourcen und muss gleichermaßen dazu beitragen, den Stuhl, auf dem er sitzt, sozusagen das Bein nicht abzusägen, alle Leistungsträger zu sensibilisieren, Fortbildung zu machen. All das braucht unwahrscheinliche Ressourcen. Und ich glaube, dieser Ressourcenfrage müssen wir uns insbesondere auf allen föderalen Ebenen stellen. Und mit Blick auf den Bundeshaushalt und die deutlichen Unterschiede, sage ich mal, in der Bewertung, wie diese Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, glaube ich, hat der Tourismus am Ende, muss der Tourismus sich unmittelbar auch einbringen, um diese Ressourcenfrage auch geschlossen zu adressieren an die Politik auf allen Ebenen.
So, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, damit sind wir am Ende unserer öffentlichen Anhörungen. Und heute ist wieder so ein Tag, wo wir merken, die Zeit reicht nicht, um alles wirklich zu Ende zu besprechen. Dennoch vielen, vielen Dank für Ihre Anregungen, für Ihre Offenheit und wirklich auch Ihre sachgerechte Darstellung. Es hilft uns sehr, auch in unserer Arbeit. Und nochmals herzlichen Dank. Alles Gute und auf bald.